Universität Hamburg.
Wenn Sie jeden Sektor einzeln regulieren wollen, da wäre sozusagen es einfacher, eine Cap zu machen oder eine Steuer auf alles. Ich würde gern auch noch auf die anderen Bemerkungen eingehen. Sie hatten nach dem 2-Grad-Ziel gefragt. Also nach meinem Verständnis, und es gibt sozusagen inzwischen eine Exegese der Geschichte des 2-Grad-Ziels, ist es tatsächlich so gewesen, dass man sehr, sehr grobe Hausnummern entwickelt hat dafür, wie man etwas bewertet, was man im Grunde noch gar nicht richtig bewerten kann. Und was man typischerweise immer macht, ist, dass man sich auch die natürlichen Schwankungsbreiten ansieht, wie stark schwankt die Natur von Haus aus, und dann erlaubt man sich sozusagen einen Effekt, der irgendwie in dieser Größenordnung liegt, aber eben nicht deutlich mehr. Und solche Dinge hat man quasi sich geholt, eine Skala des Temperatursprungs zwischen Eiszeit und Holozän. Es gibt analoge Dinge, die man dann auch in anderen Bereichen finden kann im Klimasystem. Man hat sich auch die Frage gestellt, wie viele Arten opfere ich? Ja, da ist 100% eine harte Marke, 0 und 100, das sind objektive Größen. Und wenn ich jetzt bei 30% aufhöre, dann bin ich auch wiederum noch näher an 0 als an 100. Also solche ganz groben Überlegungen sind da eingeflossen, und da ist es dann schon so, dass wenn Sie auf 3 Grad gehen, dass Sie dann eben nicht mehr deutlich weg von 50% sind. Das ist eine ganz grobe Geschichte. Es erinnert sehr stark an eine Art Geschwindigkeitsbeschränkung, wo Sie auch nicht wissen, dass bei 101 Kilometer pro Stunde überall die Unfälle passieren, sondern es ist eine Häufung, die man gesellschaftlich beobachtet zwischen 70 und 120, sag ich mal, auf Standardstraßen. Und dann setzt man irgendwo politisch eine Grenze, und genauso ist es gemeint gewesen. Es ist fatal, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, es sei ein naturwissenschaftlicher Übergang, der bei 2 Grad passiert. Dann heißt es, wenn ich 2 Grad nicht mehr erreichen kann, ist sowieso alles egal. Das ist genau nicht gemeint gewesen, sondern es ist ein naturwissenschaftlich informiertes politisches Ziel gewesen. Und man hat sich in etwa überlegt, was kann ich überhaupt erreichen? Ja, 1 Grad Erwärmung, es bei 1 Grad Erwärmung zu stoppen, erschien als illusorisch, deswegen hat man darüber gar nicht geredet. Viele Klimaschützer möchten gerne 1,5 Grad, weil man dann zum Beispiel das grönländische Eisschild noch schützen kann, bestimmte Inseln retten kann und so weiter. Aber 2 Grad erschien noch als etwas, was noch gerade machbar war. Also das, ich weiß nicht, ob Sie die Antwort befriedigt, aber das ist so meine Wahrnehmung des 2-Grad-Ziels. Dann hatten Sie kritisch angemerkt, dass die Masse der Prozentsatz der Forscher, die eine bestimmte Meinung unterstützen, eben kein guter Indikator war. Dazu haben wir ja sehr viel Überzeugendes gestern gehört zu sozialen Logins. Dem stimme ich auch völlig zu. Was Sie dann aber fordern, ist ein viel anspruchsvolleres Modell der Kommunikation von Qualität, und die Wissenschaftsphilosophie hat uns bisher aus meiner Sicht auch stark im Stich gelassen. Wir haben keine guten absoluten Kriterien, was Qualität ist. Also jede Community macht das so ein bisschen für sich. Und ob das wirklich dem Problem gerecht wird, was Sie sozusagen selbstreferenziell sich überlegt haben, all die Jahrhunderte, das ist völlig offen. Ja, also den einen genügt es, wenn Sie sozusagen eine durchgehende Geschichte erzählen können. Aber ob das dynamisch die Prozesse abbildet, dass Sie wirklich in die Zukunft extrapolieren können, also ich spiele so ein bisschen auf eine bestimmte Form der Geologie an, ob das geeignet ist, um schon über die Zukunft was zu sagen, das ist eine ganz andere Frage. Das heißt, wir brauchen eigentlich fachübergreifende Qualitätskriterien, und daran wird jetzt so allmählich gearbeitet. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und solange wir das nicht haben, ist in der Tat die Zahl der Experten, die dahinter stehen, immerhin besser als gar kein Indikator. Wenn Sie gar keinen Indikator haben, wenn Sie jeden zu Wort kommen lassen mit demselben Gewicht, nur weil er sagt, ich bin ein Wissenschaftler und habe auch ein Modell, oder mentales Modell auch nur, dann haben Sie genau das Problem, was wir jetzt beim Klimaproblem haben, dass sozusagen Interessengruppen sich die Leute kaufen und dann eine Ausstreuung von Desinformation passiert. Also bis vor kurzem zumindest hat gewissermaßen die Kohleindustrie jeden Journalisten, jeden Abgeordneten in Deutschland, ob er es wollte oder nicht, mit Informationsmaterial versorgt. Und die Klimainstitute haben maximal eine Öffentlichkeitsarbeitsperson, um dagegen anzuarbeiten. Das sind die Zustände, nicht? Und wenn Sie dann sozusagen diesen Indikator, die Menge der Wissenschaftler auch nicht nutzen dürfen, dann haben Sie gar nichts mehr. Das heißt, da müssen wir jetzt ganz schnell bessere Methoden entwickeln. Dazu gehört unausweichlich, dass die Wissenschaftler gegenseitig sozusagen den Respekt entwickeln vor den anderen Ansätzen und auch gegenseitig erstmal wiederholen, was sie da an Vor- und Nachteilen haben. Also Sokrates Revisited. Und das ist leider in der Klimaökonomie so aus meiner Sicht nicht passiert bis jetzt. Also da, wenn wir sozusagen auf den Stand von Sokrates erstmal wieder kämen, dann wäre da viel gewonnen und dann könnte das Kollektiv auftreten und sagen, hier, wir haben eine Minderheitenmeinung, die ist aber auch respektabel, wir können aus instinktiven Gründen dem, ich kann dem nicht nachgehen aus. Das sind dann letztlich Instinkthandlungen, wenn sie gar nichts mehr wissen. Aber immerhin, dann würde man sagen, doch, das ist auch ein veritabler Ansatz, den wir eben jetzt selber nicht mittragen, aber der Kollege tut das und das kann man auch vertreten, so weit müsste man kommen. Und im IPCC ist es für bestimmte Themen immerhin auf dieses Niveau gelangt jetzt. Dann, ich glaube, das war.
Ich habe einen kleinen Kommentar dem Aspekt, dass das 2-Grad-Ziel zum Beispiel ist nicht so ein Threshold, hinter dem jetzt irgendwie das Cliff liegt oder sowas. Ich bin weniger im IPCC zu Hause als jetzt in der neuen Gruppe IPBES, also wo man im Prinzip versucht, so einen Biodiversitätsrat aufzustellen und also in die TIP-Studien mehr involviert als den Stern Report oder sowas. Aber solange ich jetzt in dem Geschäft bin, hört man von Seiten der interessierten Politik, sei es Europa, als auch jetzt aus IPCC, wir wollen Thresholds. Schreibt uns Paper, schreibt uns Artikel, wo die Thresholds eine Rolle spielen. Und das ist jetzt noch schwieriger, gerade im Bereich dann der biologischen Systeme. Jetzt, also da gibt es Denkmodelle, wo dann also mal der Lake Erie oder sowas umgekippt ist und so verschiedene Sachen. Aber die Sachen irgendwie ansatzweise empirisch zu nageln, ist unheimlich schwer. Aber das will die Politik hören. Also es gibt da schon sozusagen nicht nur jetzt die bösen Kohlekonzerne und so, die gibt es garantiert, nur es gibt auch andere Mechanismen von dem, was Politik gerne dem Publikum verkauft, weil das Publikum eine bestimmte Meinung hat. Und das wird dann versucht, der Wissenschaft auch über solche Überschriften dann nahezulegen, was da rauskommen soll. Beispielsweise, es hat vor kurzem einen bundesweiten Diskursprozess gegeben, wo soll die deutsche Landwirtschaft hin in den nächsten 20, 30 Jahren. Das hat in der Öffentlichkeit fast nicht stattgefunden. Es war niemand dran interessiert. Unheimlich traurig, weil das ein unheimlich wichtiger Prozess gewesen ist. Aber wer von Ihnen hat von dem Konsultationsprozess zur Landwirtschaft jemals gehört? 1, 2, 3. Hey. Cool. Also sozusagen die Diskursleistung der Individuen hat auch eine Grenze. Darauf wollte ich hinaus. Und bestimmte Themen. Das war jetzt einer, der kam aus dem Landwirtschaftsministerium, der Prozess. Bestimmte Themen kriegt man auch bei einer grünlich gefärbten Journalistenschaft auch schlecht unter. Also sagen, ich will nur sagen, es gibt durchaus die anderen Prozesse. Es ist nicht alles ganz einseitig nur die böse Industrie.
Also ich versuche mich an die Zeitlesung zu halten. Ich glaube, wir sind wirklich in einem Zeitalter, in der das Verhältnis, die Bedeutung von Wissenschaft, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu gestaltet werden soll. Und das ist ein langer Prozess. Deswegen das, was ich vorher gesagt habe, es geht nicht nur, ich finde es wichtig, dass die Qualitätskriterien besprochen werden, aber es geht viel mehr, weil Wissenschaft in Zeiten des Anthropozäns mitgestaltet, mitentscheidet. Und deswegen ist in der Mitte der Gesellschaft, und ich weiß nicht wie, aber genau an diesem Prozess müssen wir uns alle beteiligen in die Richtung. Und TIB ist ein sehr interessantes Beispiel. TIB entstand tatsächlich mit der Erwartung seitens der Politiker, am Ende eine schöne, wunderbare, große Zahl für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen zu haben. Es war eine sehr interessante Verhandlungsgrundlage. Da haben sehr viele mitgemacht und auch sehr viele kritischen und heterodoxen Ökonomen mitgemacht. Es ist sehr interessant, wenn Sie die Möglichkeit haben, schauen Sie sich die Unterschiede zwischen dem dicken Foundations-Book bei den jeweiligen Kapiteln, zum Beispiel beim Discounting-Kapitel und beim Valuation-Kapitel und den einzelnen Reports. Diese wunderbare Grafik, die ich auch immer wieder verwende, in dem Valuation-Chapter von TIB, davon ist keine Spur mehr in dem Report für die Policymakers. Also die Grenzen monetäre Bewertung wird dort nicht mehr erwähnt. Und das ist genau das, was passiert in dieser Übersetzung. Und das war genau diese Verhandlung, die sozusagen auf der wissenschaftlichen Teile, jedenfalls in einigen den Kapitel, genau diese Komplexität abgebildet hat. Aber dann hat man tatsächlich ein Stück weit einiges geliefert an dem, was erwartet wurde. Zwar nicht die große Zahl, das ist gelungen den Wissenschaftlern, sondern tatsächlich sich ein Stück weit zu entziehen und trotzdem diese kritische Perspektive erscheint kaum in den einzelnen Reports. Und das ist wichtig. Wenn ich zu TEEB ein Seminar mache, benutze ich immer TEEB gegen TEEB. Die Foundations gegen die einzelnen Reports. Und das passiert sehr oft bei ähnlichen Studien.
Ich würde sagen, wenn Politiker Grenzen wollen, dann muss man ihnen manchmal auch sagen, ihr könnt da Sachen fordern, aber es ist euer Job, erstmal die normativen Abwägungen zu machen. Ja, also wenn wir was liefern sollen, was die Natur gar nicht hergibt, dann heißt das im Klartext, ihr wollt, dass wir euch die Entscheidung abnehmen. Und die Politiker werden dafür bezahlt, dass sie entscheiden. Unpopuläre Entscheidungen treffen. Dafür werden sie bezahlt und dafür Mehrheiten organisieren. Das ist ihr Job. Und das muss man, so, da muss man widerstehen. Und wir leben gerade beim 2-Grad-Ziel, dass dann auch eine Zahl geliefert wurde. Damals war es recht, als Orientierung, und inzwischen wird es uns zum Vorwurf gemacht, dass die normativen Annahmen, die dann doch dahinter stehen, weil es ja gar kein natürlicher Übergang ist, sagen wir mal, dann gerne vergessen wurden. Und gewissermaßen jetzt kehrt es sich gegen die Wissenschaft anschließend. Und ich würde nicht sagen, dass Wissenschaft mitentscheidet. Also wenn Sie das, Sie haben das sicher anders gemeint, was sie tut, dass sie in dem Sinne mitgestaltet, dass sie die richtige Information liefert, aufgrund derer man dann entscheiden kann. Dass es eine Information ist, die eine Münze ist, die man auch einlösen kann im Entscheidungsprozess. Also im IPCC heißt es immer Policy Relevant, but not Policy Prescriptive. Nicht? Das ist sozusagen der Prozess, auf den wir uns einstellen müssen stärker. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber wir sollten nicht entscheiden als Wissenschaftler.
Also ich glaube, wir haben jetzt so eine halbe Runde von Schlussstatements gehabt. Wenn ich in Ihre Reihen schaue, bin ich total beeindruckt. Sie sitzen, die meisten von Ihnen, seit heute Morgen um 9 und hören ganz viel zu und diskutieren ganz viel mit. Ich glaube, wir sollten zu einem Schluss kommen. Wollen Sie nochmal Statements abgeben?
Also ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen zeigen können, was Nutzen-Kosten-Analyse richtig angewandt tun kann, ohne jetzt gute Beispiele dafür in Hülle und Fülle präsentiert zu haben. Es ist eine machtvolle Methode, bestimmte Dinge zu thematisieren, tatsächlich auch zu systematisieren, aber sie hat, das ist hier genug gesagt worden, eine Reihe unangenehmer, also im Sinne von Einschränkungen, die Reichweite einschränkender, unangenehmer normative Einschränkungen. Ne? Diese Arm- und Reichkiste, haben wir darüber gesprochen, die Machtverhältnisse werden nicht thematisiert, alles das leistet diese Methode nicht. Wer sowas verschweigt an entscheidenden Stellen, manipuliert, je nachdem, wie die Situation aussieht, manipuliert möglicherweise. Aber all das muss kein Grund dagegen sein, so eine Methode innerhalb eines geregelten politischen Prozesses auch als Informationsquelle einzusetzen. Das ist das Einzige, was ich versucht habe, hier zu vermitteln. Danke, dass Sie zugehört haben.
Herausforderungen für die Wissenschaft, die in dieser Zeit darstellen.